Der Montagmorgen, der ist meistens schön. Natürlich wissen wir immer, dass wir dann meistens auch arbeiten gehen müssen. Aber nicht jeder arbeitet. Manch einer hat auch erstmal Zeitung gelesen und ein Espresso getrunken. Unter anderem Sergei Lochthofen. Hallo.
Ja, das mit der Zeitung. Ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Natürlich unseren Zuhörern in Weimar und Erfurt im Besonderen. Viel lese ich schon abends vorm Schlafengehen. Also es hat sich doch ziemlich verändert. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich bin ja ein Papiermensch. Also Sonntagszeitung als Papier, das ist was sehr, sehr Schönes. Hab nichts dagegen, dass die künftig am Sonnabend erscheinen soll. Ist noch besser. Man kann es besser einteilen. Aber zum Beispiel Süddeutsche, FAZ, solche Sachen schaue ich schon abends durch.
Und die Muße haben Sie noch, ja? Also dass Sie
abends entspannter.
Ja, also das Wunder, also ich kann abends nicht mehr viel lesen. Sie haben die Muße noch abends konzentriert, Zeitung zu lesen.
Ich konzentriere mich richtig so und lese sogar noch einen richtigen langen Artikel, was ich sonst im Tag gar nicht so schaffe. Also das ist eher die Variante. Also zum Beispiel habe ich gestern Abend was sehr Interessantes für uns herausbekommen. Die Süddeutsche Zeitung, da verlasse ich mich ziemlich darauf, macht seit dem Frühjahr eine richtig umfangreiche, ordentliche Berichterstattung über Corona. Fast eine ganze Seite jeden Tag mit Karten, international, national und alle Veränderungen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Bayern besonders stark betroffen war und letztlich die Süddeutsche ja doch auch irgendwo eine bayerische oder vor allem Münchner Zeitung ist. Und die weichen auch ein bisschen ab von den RKI-Zahlen, weil sie sagen, die RKI-Leute sind doch, obwohl man genau das Gegenteil bei diesen Demonstrationen vorwirft, sind viel zu liebenswert. Die Zahlen sind zu nett, oftmals ja bei ihnen so ungefähr. Also die Lage sei viel dramatischer als das, was da steht. Und die mischen das selbst und sind auch ganz gut bis jetzt gefahren. Und da habe ich gestern Abend schon das die freudige Nachricht für Thüringen lesen können, dass wir, was ich schon die letzte Woche gesagt habe, von Sachsen-Anhalt, die bis jetzt immer rumgelaufen sind wie der Maps im Paletto, als ob sie alles richtig machen würden, jetzt überholt worden sind bei den Inzidenzzahlen auf 100.000. Das heißt, deutlich über uns liegen und Brandenburg auch. Das ist bei RKI heute trotz aktualisierter Zahlen noch nicht der Fall. Da liegen wir gleich auf mit Sachsen-Anhalt, 204 der Wert. Aber bei der Süddeutschen ist das schon deutlich der Abstand. Das heißt, Thüringen ist nicht mehr Letzter. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht. Wir bleiben jetzt auch dann, wenn Sie schon damit anfangen, bei Corona. Da gibt es ja so natürlich verschiedenste Meldungen. Unter anderem das eine ist ja, dass die Leute es nicht wahrhaben wollen. Aber es gibt ja noch eine Mehrheit, die es wahrhaben wollen, die das ernst nehmen, die sich zum Beispiel impfen lassen wollen. Aber zum Beispiel hier in Erfurt kann man neue Impftermine erst in 2 Wochen ab 8. Februar wieder bekommen, weil dann wohl erst wieder neuer Impfstoff da ist. Nun kann man keinen hier in Erfurt wirklich dafür verantwortlich machen. Man muss sozusagen die Kette vom Anfang her betrachten, nämlich bei den Herstellern. Und da scheint es doch immer mehr Produktionsengpässe zu geben. Darf man da die Hersteller kritisieren oder ist das sozusagen normal, weil man eben nicht mit dieser Breite gerechnet haben könnte?
Naja, normal, mit dieser hohen Anfrage. Vor allem nicht, dass das überhaupt geklappt hat und so schnell gegangen ist. Wir wissen ja, inzwischen sind wir ja alle Experten auf dem Gebiet, wir haben viel gelesen und lassen uns auch verrückt machen von vielen Dingen, dass normalerweise ein Medikament 10 Jahre braucht. Das ist ja auch die Skepsis zum Teil bei den Medizinern, dass sie sagen, mein Gott, wenn das so schnell gegangen ist gegen alle Normen, ist das wirklich so toll? Ich glaube, das ist wirklich an dieser Stelle, hat man sehr konzentriert gearbeitet. Das heißt, im Augenblick geht es natürlich auch, das ist die zweite Ebene, sie machen, sie produzieren, aber die Massen, die sie produzieren sollen, das macht ihnen doch schon ein bisschen Schwierigkeiten. BioNTech hätte ja alleine das machen können und wie gesagt auch den Gewinn an dieser Stelle einstreichen, wobei ich ihnen den gönne, weil ich weiß auch, dass die Leute in der Entwicklung 300 Millionen Schulden gehabt haben. Das heißt also, es ist ja nicht alles nur so ein gerader Weg, auf dem sich das bewegt. Das heißt, die haben sich mit den Amerikanern, mit den größten, einem der größten Produzenten zusammengetan und dadurch können sie natürlich auch viel produzieren, aber sie brauchen noch mehr, wir brauchen mehr. Und dann kommen natürlich solche Sachen dazu, dass ein weiteres Mittel, ein britisches Mittel ja zugelassen werden soll, auch sehr wirkungsvoll.
AstraZeneca.
Und da wird es ja auch wieder Schwierigkeiten geben. Das heißt ja, für Europa blieb da nicht so viel übrig. Da schaut man natürlich jetzt genau hin, ob die Briten da eventuell auf kurzem Weg etwas mehr abhaben wollen. Das sollte nicht zugelassen werden. Das heißt, sollte sich Europa nicht gefallen lassen und im Ernstfall auch die Briten dafür bestrafen, sage ich jetzt mal. Wir haben ja auch Produktion, auf die zurückgreifen wollen. Ich will nur sagen, es wäre nicht schön, aber auszuschließen ist das nicht. Und die Folge dessen ist, ich bin erstmal ein Befürworter dessen, dass Europa vernünftig gleichmäßig nach der Bevölkerungszahl bedacht ist und wir auch ein Teil dessen sind. Mich stört endlich eigentlich noch mehr als diese Nachricht, die Sie zu Erfurt sagen, dass, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, andere über 3% ihrer Leute schon geimpft haben und bei uns ins 1,7. Das heißt, irgendwo müssen die Dinger hier bei uns rumliegen, weil wir kriegen ja alle nach der Bevölkerungszahl die Ampullen. Das heißt also, wenn es in Erfurt schon verimpft ist, das heißt, gut organisiert und schnell gemacht, muss aber irgendwo noch einiges rumliegen in Thüringen, denn vergleichbar von der Größe anderer haben da deutlich mehr schon geleistet. Also da müssen wir genau hinschauen.
Ich wollte gerade sagen, also darf man doch auch vor Ort hinschauen. Und das Zweite ist vielleicht, also wie gesagt, man kann jetzt nicht kritisieren, dass jetzt die Hersteller da jetzt erstmal natürlich Probleme haben, oder man kann es kritisieren, aber man kann zumindest bei Politikern, finde ich, weiß nicht, wie Sie das sehen, kritisieren die Art der Kommunikation, weil ich finde, man kann das ja genau transparent machen, dass man eben gerade Produktionsengpässe hat, weil ich erinnere mich an Jens Spahn, der vollmundig erklärt, dass wir bis zum Sommer da schon relativ weit sind. Wenn ich eher wäre, würde ich solche Erklärungen im Augenblick eher nicht abgeben. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ja, ja, das ist die Situation. Er will natürlich ab und zu mal glänzen. Er hat einen guten Lauf. Er wird sympathisch empfunden in dieser Situation. Aber vorhersagen kann man in diesem Zusammenhang relativ wenig. Es gibt ja einen großen Druck aus der Bevölkerung und natürlich auch aus der veröffentlichten und wahrnehmbaren öffentlichen Diskussion. Ihr müsst uns einen Plan vorlegen. Ist alles richtig, schön, ich würde mich auch freuen, aber die Pandemie hält sich nicht an dem Plan. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Risiko, das wir noch gar nicht einschätzen können, diese englische oder südafrikanische oder brasilianische Variante, die sich viel schneller verbreitet, natürlich dann auch zu mehr Fällen führt und natürlich dann auch zu mehr Toten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die für Thüringen, sage ich mal, sehr dramatisch aussieht. Wir sind, wenn es um die Zahl der Toten geht, und das ist die harte Münze, ja, bei dieser ganzen Geschichte, auf 100.000 auf Platz 2 hinter Sachsen. Sachsen hat deutlich mehr, aber wir sind schon der Zweite und weit über dem Durchschnitt Deutschlands. Das zeigt uns, dass wir noch viel zu tun haben und uns beeilen sollten mit unserem Impfen und nicht wieder sozusagen erzählen, diese wollen nicht, die wollen nicht und der will nicht. Andere haben es in dieser Zeit besser organisiert. Das sollte man auch kritisieren und sagen, passt mal auf, meine Lieben, spielt nicht irgendwo auf dem Handy herum, sondern kümmert euch um die ganzen Dinge. Das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, berechtigt, ohne dass wir Schaum vor dem Mund haben, ohne dass wir ab dem Domplatz irgendwelche Leute rumkrakehlen. Aber da muss immer Druck da sein, damit Behörden und die zuständigen Leute sich Gedanken machen. Andere haben es offensichtlich besser vorbereitet und dadurch sind die schneller im Augenblick. Immerhin, Thüringen ist beim Impfen deutlich weiter als Schweden oder Luxemburg, zwei hochentwickelte Regionen. Das tröstet uns, aber wir sind schlechter als viele andere. Also das heißt, an dieser Stelle Druck ist wichtig. Kommunikation ist auch wichtig. Ich stelle zum Beispiel fest, wenn ich nach Erfurt schaue oder nach Weimar, Weimar kommuniziert die Entwicklung mit der Pandemie deutlich besser als Erfurt. Dort weiß man ungefähr, wo was passiert, wie es passiert, also soweit die da nachvollziehen können, das Ganze. Gleiches trifft auch auf dem Ilmkreis zu und andere. In Erfurt ist es sehr restriktiv, sehr schwache Informationen. Zum Beispiel, welche Altersheime betroffen sind, wie es da vielleicht eingeschleppt worden ist, welche Pflegekräfte eventuell. Das muss ja nicht den Datenschutz verletzen. Wir wollen ja nicht die Adresse von den Leuten haben. Aber die Schwerpunkte möchte man schon mitkriegen, damit der normale Mensch hier in Erfurt sagt, aha, ich muss an der und der Stelle vielleicht besonders aufpassen und vielleicht mache ich den oder diesen Ausflug oder diese Bewegung nicht, damit ich nicht sozusagen in Gefahr laufe, angesteckt zu werden. Das machen andere um uns herum besser.
Es fängt ja ganz banal auch schon damit an. Ein Freund von mir, der inzwischen in Leipzig wohnt, aber aus Erfurt kommt, wollte mal wissen, wie in Erfurt die Zahlen sind, hat auf erfurt.de geklickt und hat einfach nicht die aktuellen Fallzahlen gefunden, weil man also es müsste eigentlich auf der Startseite stehen und ganz oft steht auf der Startseite, dass die Bundesgartenschau bald beginnt. Also
vollkommen richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt die Zahlen nicht falsch in die Welt setzen, aber ich glaube, es sind ja über 1.000 Beschäftigte in so einer Verwaltung einer Stadt. Die beschäftigen sich auch viel mit, trotz Corona, ihr Gehalt geht ja weiter, sie sind ja nicht geschlossen in der Form, beschäftigen sich natürlich viel mit sich selbst und mit ihrer Schönheit, ja, und ihrer Wichtigkeit. Das ist etwas, wo man sagen muss, das muss schneller passieren. Schauen Sie mal, es gibt Städte, die heute die Initiative ergreifen, sagen, wir warten nicht ab, bis in Berlin jemand sagt, wir müssen jetzt auf die neue Form, die aus Großbritannien vor allem kommt, besonders reagieren und besonders testen. Auf ihre eigene Initiative hin testen die fast alles, was die da bekommen, auch gleich auf diese neue Form der Corona hin, damit sie einfach wissen, dass ihre Stadt nicht zufällig davon überfallen wird, ja. So, davon sehe ich und höre ich hier natürlich nichts. Man wartet auf irgendwelche Verordnungen, wie bei vielen, also Beschlüsse und so weiter, und vorher bewegt man sich nicht. Das ist der Unterschied in der Pandemie, der zeigt, wo sind Leute sehr lebendig, sehr quick, gut drauf und auch auf die Dinge vorbereitet, und andere schnarchen einfach hinterher.
Schauen wir mal über den großen Teich. Wenn Sie später mal gefragt werden, Herr Luchthofen, was haben Sie gemacht am Mittwoch, den 20. Januar 2021, werden Sie antworten, ich habe mir die Amtseinführung des 46. Präsidenten Joe Biden angeschaut. Ich gehe davon aus, dass Sie das getan haben.
Vielleicht, bevor wir zu den Amerikanern kommen, noch ein Wort zur Pandemie. Ich hatte jetzt am Wochenende ein ziemlich aufregendes Gespräch mit Sarah Wagenknecht. Ich bin jetzt in vielen Dingen nicht einer Meinung mit ihr, aber sie hat dann wirklich mit Vehemenz darauf hingewiesen, parallel zu den ganzen Ereignissen, RKI-Zahlen, zu den Ansteckungen, zu dem läuft ja natürlich im Sozialen eine schwere Krise ab. Das heißt, viele Menschen, die ohnehin schon am Rand der Gesellschaft waren, vor allem finanziell und auch von ihrer ganzen Möglichkeiten hier, die geraten sozusagen außerhalb, die fallen runter von diesem Rand. Das heißt, wir müssen eigentlich schon parallel zu den ganzen Ereignissen, dem medizinischen, virologischen Bereich, längst schon diskutieren, wie können wir diesen Menschen helfen, wie können wir es bewerkstelligen, dass eine Stadt wie Erfurt oder Weimar oder Thüringen insgesamt nicht hinten runterfällt. Und da muss natürlich auch schon viel mehr passieren. Auch das sollten wir viel stärker diskutieren und nicht dann, wenn alles vorbei ist, hinterher. Das nützt den Leuten natürlich nicht viel. Ich will es nur noch mal sagen, also an dieser Stelle tatsächlich, glaube ich, hat sie auch vollkommen recht, es wird auch soziale schwere Verwerfungen kommen auf uns zu. Und es ist nicht sinnvoll, das hinterher festzustellen, sondern vorher schon sich darauf präventiv vorzubereiten.
Mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen, bevor, jetzt haben Sie mich einmal abgelenkt, da bleibe ich jetzt mal ganz kurz auf der Schiene, bevor wir über den großen Teich wandern. Mich wundert es, dass bislang so wenig Kulturschaffende zum Beispiel oder Gastronomen auf die Straße gingen. Ich weiß, es gab es vereinzelt in Weimar zum Beispiel Proteste, aber ich befürchte, was heißt ich befürchte, ist es anzunehmen, dass das mehr wird, wenn sozusagen der Lockdown immer wieder verlängert wird, dass dann von der Seite wahrscheinlich dann auch Proteste geben wird, um auf die Situation, die gerade angesprochen wurde, von Ihnen aufmerksam zu machen.
Sie haben vollkommen recht. Also sag ich mal, Proteste sind im Augenblick sehr zwiespältig. Wir haben jetzt auf dem Domplatz wieder so ein touristisches Corona-Treffen gehabt von 1000 Leuten, wo sie aus ganz Deutschland uns das Zeug wieder hierher geschleppt haben. Abgesehen davon, dass wir natürlich mit unseren hohen Zahlen auch den anderen wieder was mitgeben. Das heißt also, das ist nicht sinnvoll, nicht vernünftig. Da muss man auch sehen, ob in einem Land wie Thüringen, das jetzt tatsächlich besonders gebeutelt ist in der Situation, es zugelassen wird, dass solche großen sozusagen Wanderbewegungen zugelassen werden. Den normalen Menschen sagt man, ihr trefft euch höchstens zu dritt und dann höchstens nur mit Oma und Opa, aber nicht mit beiden. Da draußen wird sowas zugelassen, abgesehen von den jungen Leuten, die bei der Polizei sind und die dort eingesetzt werden, dass sie ja auch eine schwere Situation, sie können angesteckt werden, ohne dass sie was dafür können. Ich will nur sagen, das mit den Protesten ist so eine Sache, aber Sie haben vollkommen recht, das muss schon zunehmend in der Gesellschaft ankommen. Die Kulturleute sind natürlich Einzelkämpfer über weite Strecken, also wenn sie nicht gerade mal im Orchester spielen, da sieht die Sache ein bisschen besser aus, aber die ganze Kleinkunst hier, von der ja auch eine Kulturlandschaft atmet, ja, die sind natürlich an die Wand gepresst, Hartz IV und was auch immer da über ihnen schwebt oder sie schon davon betroffen sind. Ich glaube tatsächlich, wer vernünftig im Sinne seiner Bürger eine Stadt regiert, ein Land regiert, der muss jetzt schon die ganzen Leute zusammenholen, mit ihnen reden, was können wir machen, was können wir tun. Proteste, ja, aber nur in der Situation, wenn sie sicher sind und wenn wir gar nicht mehr anders können.
Jetzt wandern wir wirklich über den großen Teich und meine Frage nochmal, ich gehe davon aus, dass Sie die Amtseinführung gesehen haben?
Ja, in weiten Strecken. Ich meine, ich bin jetzt für solche offiziellen Sachen nicht so zu haben und Pathos liegt mir nicht, obwohl die Amerikaner haben wieder mal einiges hingelegt, wo ich sagen würde, hallo, dann wissen wir, warum die Amerikaner sind.
Sie meinen jetzt, wie schnell Sie wieder in die Weltgesundheitsorganisation gekommen sind, und meinen Sie die Feier selbst, was Sie da so hingelegt haben?
Ja, ich meine die kleine Lyrikerin, der Amanda. Gordon, die Sama gezeigt hat, wie man so eine Sache sehr würdig, sehr schön machen kann. Ich habe ja selbst weit über 100 Lesungen gemacht. Ich weiß, wie schwer das ist, vor einem Publikum zu stehen, dann vor einem Millionenpublikum wie Sie, Kameras gerichtet. Und die hat das, also die hat den allen die Show gestohlen, das hat sie gut gemacht. Und das ist eben Amerika, wenn jemand das gleiche Gedicht hier bei uns vortragen würde, der würde über die Kreisgrenzen nicht hinauskommen. Der würde sagen, ah, das geht ja gar nicht, das ist nicht berücksichtigt, das ist nicht richtig. Zu pathetisch, zu aufgeblasen. Nein, die Amerikaner können das, sie können ein Symbol setzen an dieser Stelle. Und besser als sie konnte es niemand ausdrücken, dass Trump ein Unfall war und Unfall bleiben sollte. Dass ein besessener, aber gestörter Mann 4 Jahre lang die größte Nation, das reichste Land der Welt und das Wichtigste nach wie vor regiert hat und dass jetzt eine Form von Normalität auf uns zurückkommt, was nicht die Dinge alle schön macht. Denken Sie an die Pipeline in der Ostsee. Das wird ein richtiger Punkt werden, um den sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen drehen werden. Da wird er höchstwahrscheinlich das, was Trump in der letzten Minute gemacht hat, nicht zurücknehmen. WHO ist gut, noch besser natürlich, dass sie beim Klima wieder mitmachen, weil das sind ja die Geschichten, die über den Tag hinaus wichtig bleiben.
So interessant, wie schnell das dann rückgängig gemacht werden kann, ne? So per Dekret plötzlich sind sie wieder drin.
Ich meine, im Prinzip hat uns ja eher gestört, wie schnell das abgeschafft werden konnte. Also schauen Sie auch die ganzen Rüstungsbegrenzungsverträge, mit welcher Vehemenz und Geschwindigkeit wir in eine Situation geraten sind, wo die wieder kopflos ihre ganzen Sprengkörper da entwickeln wollen. Auch da haben wir ja wieder Hoffnung, einer der wichtigen Verträge, New Start, ist noch, also wenn es um die Beschränkung der Sprengköpfe geht, ist noch nicht ausgelaufen, dass man den auch sozusagen aufrechterhält. Also ich glaube schon, die Reparaturen haben angefangen, aber es ist sehr viel zu reparieren und die Gesellschaft selbst ist ja doch ziemlich kaputt in der Situation.
Ich frage Sie jetzt als Zeitungsmacher, jetzt haben wir ja gerade eben über die große Weltpolitik gesprochen, aber Sie haben jahrelang die Thüringer Allgemeine geleitet und wussten, es ist nicht die große Weltpolitik, weswegen die Leser und Leserinnen die TA kaufen, sondern es ist auch die Lokal...
Das
okay, das wäre schon eine Frage. Ich unterstelle.
Das sehe ich ein. Das muss nicht unbedingt die Zugnummer sein, ja.
Also wurde die TA, glauben Sie, auch gekauft, weil man da nachlesen konnte, wie die amerikanische Politik ist, dass es Leute auch interessiert, also deswegen TA kaufen?
Also ich habe immer Zeitung wie eine Wundertüte verstanden. Das heißt, die Mischung macht es. Man musste über vieles in der Welt genauso informiert sein und natürlich für eine Regionalzeitung ist vor allem auch das lokale Geschehen nach wie vor das zu erklären, darüber zu informieren, das einzuordnen, zum Beispiel über Thüringen auch. Wir sind dafür auch geschätzt worden. Ich kann es ja nun, die Statistiken sind nachlesbar. Wir sind in den 90er Jahren und danach noch die meistzitierte Zeitung aus den neuen Bundesländern und auch eine der am meisten zitierten Zeitungen in Deutschland gewesen, weil wir uns natürlich ums Kleine und ums Große gekümmert haben. Mit einem Ereignissen in Bad Langensalza können Sie oftmals nicht jemanden in Berlin oder Hamburg beeindrucken. Das heißt, die Zeitung ist in ihrer Mischung wie eine Wundertüte. Es muss von allem was drin sein und am Ende ist ja nur ein Teil, was der Leser liest. Es gibt ja Leute, die mögen gar keinen Sport und es sind andere, die lesen Zeitung vor allem wegen Sport. Das müssen Sie alles berücksichtigen an dieser Stelle. Aber ich glaube schon, dass ein völliges Zurücksinken auf, sagen wir, die kleinste Graswurzel im Lokalen nicht die Attraktivität darstellt, sondern die Mischung.
Es gibt ja auch so berühmte Seminare mit so Titel, was das berühmte Seminar war, gern genommen Titel, ist immer so, lokal ist nicht trivial. Das ist genau so eine Grenze, ne? Also es gibt gute Lokaljournalisten, man muss aber aufpassen, dass er nicht trivial wird. Also dass nicht Oma Hertha ist.
Das ist richtig. Ich habe ja das in den 90er Jahren sofort mir angeschaut. Im Westen gab es ja dann so Lokalzeitungen mit 7, 8 Seiten lokal. Jeder Kleingärtnerverein ist da vorgestellt worden. Das ist, soweit man es hinkriegt, okay, aber für viele Leute, es gibt ja dazu auch wissenschaftliche Untersuchungen, die relativ exakt sind, die blättern so ganze Seiten weiter einfach, wo die Macher sagen, ja, das ist lokal, das ist Nähe zum Leser und so weiter. Ja, wenn ich nicht in dem Kleingartensparte bin, dann interessiert mich das nicht, Punkt. Ja, das muss man akzeptieren und muss versuchen, wie gesagt, eine Mischung zu machen. Und für mich war ja immer verwunderlich, dass wir so in Erfurt, sagen wir, die Zentrale hatten, aber eben halt in Nordhausen, fast 100 Kilometer nördlich, die Zeitung genauso mit Begeisterung gelesen worden ist, wie ganz weit im Süden. Das heißt also, das alles zueinander zu bringen, ist schon irgendwo auch eine Sache, wo man das Gefühl dafür haben muss.
Mir fällt übrigens ein, ich habe als Student mal ein Seminar bei Ihnen besucht, da war man ganz stolz, Medienwissenschaft Jena, das extra
hingefallen.
Ja, ich war damals noch jung und naiv. Und da haben Sie damals die Anekdote erzählt, als irgendwann mal die Todesanzeigen nicht drin waren, dass es sofort einen Aufruhr gegeben hat. Es gibt also Leute, die zuerst die Todesanzeigen auch lesen.
Ja, das, man sollte sie vielleicht nicht in eine Beilage stecken, über der Reise steht, wie es jetzt Detail gewesen ist. Da wird es schon ein bisschen merkwürdig. Aber die Kollegen arbeiten ja im Augenblick in extremen Situationen. Das wissen wir ja mit diesem Hackangriff und dem Ganzen. Also es ist schon nicht ganz einfach. Ja, es ist eine Mischung. Todes auch Anzeigen, auch von mir aus Discounter-Werbung, was auch immer. Das spielt alles eine Rolle bei diesen ganzen Dingen. Aber wir merken auch, über den Preis, das ist ja das Hauptproblem, um die ganze Sache an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, an den Leser und Leserin, dass viel Aufwand betrieben werden muss im Verhältnis zum Internet, wo man sehr schnell auch mit einer ordentlichen Geschichte auch realisieren kann, ohne dass man großen Aufwand hat. Das ist bei Zeitungen anders und es ist leider so, dass ich glaube, die politische Verwerfung, die es in Deutschland gibt, auch mit dem Rechtsradikalismus und auch bei uns hier in Thüringen, haben auch stark was damit zu tun, dass viele eben halt keine vernünftigen Informationen mehr im Haus haben, weil ihnen die Zeitung zu teuer ist und weil sie die abbestellt haben. Und es arbeiten ja auch die gleichen Kräfte, vor allem Rechte, aber auch eine ganze Reihe Linke, die Öffentlich-Rechtlichen kaputt zu machen. Das ist das dann die gleiche Situation wie in Amerika. Also wenn man die Verblödung der Leute will, und das wollen einige, dann muss man das so machen. Und wenn wir keine gute Information hier haben, keine Zeitung und kein Öffentlich-Rechtliches, was fundiert die Dinge recherchiert, dann werden wir das bekommen wie in Amerika.
Auf jeden Fall eine interessante These, würde ich wahrscheinlich spontan auch unterschreiben. Ich habe deswegen jetzt diese etwas ausführliche Einführung gemacht, weil Ihre Nachfolger haben gerade ein Thema, ein lokales gefunden, was auf jeden Fall die Erfurter und Erfurterinnen sehr interessieren wird, nämlich die Zukunft des Stadtgartens, wo eventuell eine Suchthilfe reinkommen soll und der Ort eventuell nicht mehr kulturell genutzt werden kann. Ist das ein Thema, was Sie auch als Leser anspringt und was Sie auch vielleicht als Chefredakteur damals mitgemacht hätten, mitgetragen hätten?
Na, ich bin ja kein normaler Leser. Ich interessiere mich natürlich für viele Dinge, weil ich einfach, quer interessiert bin. Ich bin Nachrichtenfreak. Das ist natürlich jetzt eine besondere Situation. Wie gesagt, ich normal schlafen lese ich noch mehrere Zeitungen. Das macht ein normaler Mensch nicht. Hat auch gute Gründe dafür. Das muss ja auch nicht jeder Normale machen. Also natürlich interessiert mich der Stadtgarten. Ich bin ja selbst in Gotha groß geworden. Das heißt, bei uns war es die Stadthalle oder an der Traktorenwerk, wo dann der Tanztee, hieß es damals, noch stattgefunden hat, Ende der 60er Jahre. Das ist noch eine andere Situation, aber ich kenne natürlich den Hintergrund zum Stadtgarten für jeden, der hier in Erfurt groß geworden ist. Es ist ein ganz wichtiger Ort. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass die Suchthilfe auch was damit zu tun hat. Also man kann das vernünftig organisieren, das heißt das eine mit dem anderen. Aber ich glaube, man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man in der Stadt auf lange Sicht Dinge verändert, die große Tradition haben und die sozusagen letztlich auch den kulturellen Hintergrund dieser Stadt mit ausmachen. Neben der Großkultur, mit der man sich beschäftigt, also UNESCO-Welterbe werden, das oder das, das ist alles gut. Aber diese kleinere Geschichte für junge Leute, die auch sehr gebeutelt sind, gerade in dieser Pandemiezeit, das heißt, ein Teil dessen, was die Jugend ausmacht mit 17, 18, 20, findet im Augenblick nicht statt. Das ärgert natürlich. Wir sehen es in Amsterdam und in Holland gab es ja sogar schwere Verwerfung, Ausschreitungen, es wurden Brände gelegt, es wurde geplündert, weil dort die Ausgangssperre, die wir schon die ganze Zeit ruhig haben und wo eigentlich auch nicht viel passiert, dort eingeführt werden soll. Ich will nur sagen, wer klug ist, passt auf, dass das nicht in eine Schieflage gerät. Es sind neue Angebote dazugekommen in Erfurt, das ist gut so, aber man sollte die Tradition sozusagen nicht verschütten. Insofern, wenn ich es richtig sehe, die letzte Nachricht dazu ist, dass es neu ausgeschrieben wird, ja?
Genau, es wird neu ausgeschrieben. Ich werde gleich nochmal ausführlicher mit Wolfgang Bese drüber reden. Und es ist aber eben die Frage, also was ist jetzt gewollt, wer soll es bekommen? Es wird wahrscheinlich nochmal eine Zwischennutzung geben, das werden wir gleich klären im Gespräch. Aber es soll natürlich auch endgültig eine Lösung geben. Natürlich gehört zur Wahrheit auch dazu, hier geht es auch ums Geld. Man muss auch erstmal den Stadtgarten wieder in Stand setzen. Also man kann anhand dieses Beispiels Stadtgarten ganz gut sehen, wie Kommunalpolitik auch funktioniert, wie hier gearbeitet werden muss. Also immer diese Abwägung zwischen finanziellen Interessen, aber auch kulturellen Interessen und was Sie gerade ansprechen.
Naja, die werden sich sagen, wir haben mehrere Angebote, die neu gewachsen sind. Das heißt, die auch auf private Initiative betrieben werden, in der Stadt, aber auch am Rande, auf dem alten Bahnhofsgelände. Die Stadt trägt nur eine bestimmte Zahl von solchen Sachen. Aber der Stadtgarten ist natürlich emotional eine ganz andere Geschichte. Letztlich haben wir uns ja gefreut, als dann Dusty und Sans Brettel, was ja mal in den 60er und 70er Jahren für junge Leute hier eine große Rolle gespielt hat, gerettet werden konnte, dass die alte Oper auch nicht einfach sang- und klanglos geschlossen worden ist und plötzlich zu war. Man hat ja das damals sehr dramatisch gemacht, das ginge nicht technisch, feuertechnisch nicht. Es finden Veranstaltungen statt, das Haus ist voll, also es geht ja vieles, ja, an dieser Stelle. Wir haben eine Oper dazu bekommen, auch wenn sie Theater heißt, damit sie besser gefördert werden kann oder was auch immer. Ich will nur sagen, in der Mischung liegt der Charme so einer Stadt. Und da würde ich auf keinen Fall so eine Sache wie den Stadtgarten einfach sagen, ja gut, das überlassen wir jetzt dem Markt, wer es besser bietet, der kriegt das. Das reicht für die Überlegung nicht aus. Schauen Sie mal, mich hat immer sehr geärgert in Erfurt. Wir haben den Erfurter Hof, ein traditionsreiches Haus, dessen Filme gedreht wurden, 20er Jahren, Klassiker. Da hat das berühmte Treffen mit Willy Brandt stattgefunden. Und wir haben es zugelassen, dass dieses Hotel als Hotel verschwunden ist. Und daneben ist irgendein gesichtsloses, nettes, sicherlich gut geführtes Bettenhaus entstanden, wo man sagt, ja hallo, in der ganzen Welt fahren Sie an den Neil Old Cataract Hotel, wo Agatha Christie ihre Bücher geschrieben hat. Die haben das alte erhalten, dahinter ein modernes Bettenhaus, wo man mit einem Komfort leben kann, hingestellt. Und im alten Cataract, wenn man drin sitzt, auf den Nil schaut, kann man sehr schön Tee trinken wie die Poirot und die anderen, die da mal unterwegs sind auf dem Nil. Das heißt, wenn man es clever angefangen hätte, würde das alte stehen, wäre immer noch der Saint-Tré und dahinter stünde dann dieses moderne dahinter, das ist ja auch ein Parkplatz, das hätte man machen können. Da war die Stadt in den 90er Jahren nicht in der Lage. Das heißt, eine große Tradition der Stadt ist einfach weggewischt worden. Und das darf uns nicht nochmal passieren.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch und kommen Sie gut durch die Woche. Wir sprechen uns dann nächsten Montag wieder.
Ich hoffe, wir hören uns alle gesund wieder nächste Woche. Dann einen schönen Tag.